Zahlen 62. Dem Vorsänger für Jedutun ein Psalm von David. Nur auf Gott wartet still meine Seele, und von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Jetzt mal wieder ein Psalm aus der Not Davids heraus, so ein Gebet. Also im Endeffekt, wer nicht weiß, weil du vorhin gesagt hast, zum Beispiel, du weißt nicht, wie du beten sollst. Ein Gebet ist einfach nur reden. Gott weiß eh, wer wir sind, wie wir denken, was in unserem Herzen ist. Von daher wäre es eigentlich lächerlich, wenn der Mensch anders vor Gott kommt, als er so ist. Wäre total lächerlich. Das wäre, als ob ich jetzt hier sitzen würde und sagen würde, nur Gott wartet still meine Seele. Ne? Wenn ich mit euch irgendwie reden würde, hier im Gottesdienst anders als Natura, total dämlich, ist peinlich in meinen Augen. Ne? Macht auch keinen Sinn. Und genauso erwartet Gott von uns, dass wir ehrlich kommen und aufrichtig. Das ist ihm viel wichtiger, als dass wir mit unserem besten Anzug vor ihm stehen und so tun, als ob wir besser sind, als wir eigentlich sind. Aber nur das zum Gebet. Ne? Und der Psalm hier, die Psalms, das sind Gebete, die musikalisch dann als Lied. So wie hier, wir singen unsere Lieder, aber wir singen sie nicht gebeten. So, das, was ich singe, das rede ich in dem Moment zu Gott. Aber ich liebe es an der Musik, dass ich auch meine Gefühle mit reinbauen kann, dass die Seele wirklich schreien kann, weinen kann, sich freuen kann. Die Musik hat Gott erschaffen. Die Musik braucht der Mensch, so, um einfach alles rauszubringen, was da ist. So, von daher preist den Herrn für Musik. So, David hat, war das eine Passion, eine Leidenschaft, zu singen. So, alles musikalisch zu untermauern, so, auch mit der Melodie mehr auszusagen, was die Seele wirklich gerade fühlt in dem Moment. So, von daher, wenn du mit Gott gehst, dann mach's leidenschaftlich. Das ist nicht charismatisch, sondern menschlich. Und das ist das, was ich an David so liebe, und an Petrus, an Paulus, an Johannes, was ich an Jesus Christus als Menschenform hier so liebe, sind Menschen. Und Menschen sind menschlich. So, ich habe viele Christen erlebt, die sind nicht menschlich. So verstellt. Aus falscher Ehrfurcht, aus falscher Demut. So, das ist traurig. Wir werden in alle Ewigkeit Menschen sein. Menschen bleiben. Und die Menschlichkeit ist das, was ich so lieb. Das ist das, was Gott anders gemacht hat als bei den Tieren. Meine Hunde sind Hunde, Katzen sind Katzen. Klar haben die Persönlichkeiten, aber ich hatte nur schon in meinem Leben, weiß nicht wie viele Hamster, und jeder hatte seine eigene Persönlichkeit. So, der eine war der Kuschler, der andere war wie ein Hund. Ich habe gesagt, Peanut! Und dann kam der an. So, der andere war eher scheu und zurückgezogen. So, aber die Persönlichkeit, das war anders von Tieren, so, aber im Endeffekt bleiben sie trotzdem ein Hamster. So wie wir Menschen Menschen bleiben, ist klar, aber ich meine, es bleibt trotzdem nur ein Hamster. Der isst, der kackt, der vermehrt sich und stirbt. So, wir Menschen sind anders. Wir sind absolut unterschiedlich. So, wir können uns selbst darstellen, wir sollen uns selbst darstellen. So, wir sollen uns selbst leben, und das ist das Schöne. Gottes Reich ist individuell, das ist so vollkommen bunt. Ich bin dankbar, dass Gott so kreativ ist. Wenn ich manche Christen schon gehört habe, so, dann hätten wir eine echt traurige Welt, wenn das Gott wäre. Dann würden wir alle gleich sein, alle gleich denken, alle gleich fühlen, alle gleich reden, gleiche Musik, gleiche Anbetung, gleiche Stimme, gleiche Wortwahl. So wäre ein sehr trauriges, graues, tristes Leben. Aber Gott ist ganz anders. Er kennt uns beim Namen und er ruft uns beim Namen, jeden Menschen einzeln. Er liebt jeden einzelnen Menschen genau so, wie er ist. Und ja, zum Schock von manchen vielleicht in dem Raum, auch in unserer Sünde und in unserer Schwachheit. So, warum? Weil wir Menschen sind. Wir werden niemals Gott werden. Selbst wir haben die ganze Ewigkeit mit Jesus. Wir werden nie so sein wie er. Wir bleiben Menschen. Grenzt. Wir haben eine Ewigkeit Zeit, seine Unbegrenztheit kennenzulernen. So. Und David wusste das. Und David wusste, ich bin ein Mensch. Und guck dir Davids Leben an. David war König. Davor war er ein Hirtenkind. Dann war er Musiker. So. Dann war er auf der Flucht. Und hat eine Bande geführt durch die Wüste. So. Was sind. David war ein Mörder. Der hat so viele Menschen getötet. Das ist einfach bestialisches. Das war ein Raubtier. Er war ein Lügner. Er hat die Ehe gebrochen nach Gesetz, obwohl er das Gesetz Gottes so sehr liebte. Nach Gesetz hätte er schon mehrmals gesteinigt werden müssen. David war jemand, der über die Grenze hinausgegangen ist. Der sich nicht an alle Regeln gehalten hat. So wie Jesus, der auch mehrmals über die Grenze hinaus gehandelt hat. Über das Gesetz hinaus. Warum? Wegen der richtigen Motivation. Es geht um Menschen, nicht ums Gesetz. Und David war das Einzige, was David so besonders macht. Ich sage es immer wieder, warum? Weil das das Elementare ist. Er hat Gott gesucht. Und glaub mir, David, König David wäre hier in dem Raum. Ich bin mir sicher, der wäre nicht so hypercharismatisch und so angenehm, wie wir denken. Das war ein grober Typ. Aber seine Seele war bei Gott ständig, hat ihn gesucht, und hat das Gute gesucht, und das war das, was Gott so gefallen hat. Jemand, der nach ihm fragt. Und hier ist nur David wieder in so einer Bedrängung. Irgendwie sind Feinde da, die ihn töten wollen und ihm vom Thron stürzen wollen und klar und ne, wie er es mehrmals hat in seinem Leben. Aber er sitzt da in seiner Bedrängnis und in dem Sturm, in seiner Angst und in seiner Verzweiflung, in seinen Depressionen steht er da und er kommt zu Gott. Und das ist der Schlüssel. Wenn es dir mies geht, geh zu Gott. Hast du Schulden, geh zu Gott. Hast du Sorgen oder Nöte, geh zu Gott. Bist du verzweifelt, geh zu Gott. Hast du Lust auf irgendwas? Irgendeinen Wunsch, dann erfüllen dir nicht selbst, sondern geh zu Gott. Und hier ist David jetzt, und der weiß, ich kann mir zwar alles nehmen, aber es wäre töricht. Und er kommt zu Gott und er sagt, nur auf Gott wartet still meine Seele. Das ist für uns kein Geheimnis mehr, aber trotzdem das Schwerste überhaupt. Sei still vor Gott, meine Seele. Und das bedeutet auf Deutsch, mach nichts. Ich höre auf zu kämpfen, ich höre auf darüber nachzudenken, ich höre auf mir Pläne zu machen, wie ich da rauskomme oder wie ich es verändern oder verbessern kann, sondern ich komme einfach mal zur Ruhe und gehe zu Gott ganz naiv und sage, ich halte jetzt die Klappe und ich warte auf deine Rettung. Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Und ich habe das in meinem Leben erfahren dürfen. Und das tat weh und ich musste durch viel, ja, Scheiße. Hab viel Mist gebaut. Aber für mich ist es Gnade im Endeffekt, weil ich habe gesehen, dass Gott auf jedem Schritt dabei war, auch wenn ich manches erleben musste über Jahre, was weh tat. Aber ich weiß jetzt, wer mein Fels ist, wo ich hingehen kann, wo egal welcher Sturm kommt und welches Erdbeben, dass er ist ein Fels, der sich nicht bewegt, der bleibt standhaft und ich kann ruhig sein auf ihn. Er sagt doch, du musst tief graben bis zum Felsen und da baue dein Haus drauf. Dann kommen die Stürme und nichts kann das Haus anhaben. Von daher lass Gott graben in deinem Herzen, in deinem Leben und baue auf ihn. Du wirst sicher sein, auch wenn dein Leben nur aus Kampf besteht, wie bei David. Wir sind nicht alle dazu berufen, Salomo zu sein. Wir wünschen uns das alle, sein Sohn, der König danach. Salomo hat auch Gott gesucht. Und er hatte ein Herz wie das von seinem Vater. Und das ist was Tolles. Ne? Alle reden schlecht über Salomo, aber war ein toller Mann. Er kommt zu Gott und er kann sich alles wünschen. Das, was er sich wünscht, ist, gib du mir Weisheit und Erkenntnis, damit ich dein Volk richtig leite in deine Wege. Das ist Liebe, praktische Liebe. Der Mann kommt zu Gott und darf sich alles für sich wünschen, was er will. Und er sagt, ich wünsche mir das Beste für die da. Und weil er sich das wünscht, nicht Weisheit und Erkenntnis, sondern weil er Gesundheit, haben wir alle gehört, weil er sich entscheidet, meinen Wunsch, den ich von dir bekomme, wünsche ich für den nächsten Sohn, sagt Gott, und dafür gebe ich dir jetzt noch mehr Reichtum, als du jetzt schon hast. Und noch mehr Weisheit und noch mehr Erkenntnis. Dir wird es gut gehen. Salomo muss keinen Krieg führen. Sein Leben lang Frieden. Bis zum Tod. Und wir alle wünschen uns das, oder? Es gibt doch viele Prediger, die das predigen. Nimm Jesus an und dann glaube nur. So, und er wird dich segnen, ne? So ein Geldbeutelgott. So, ich habe meinen Gott in der Hand und wenn ich was brauche, brauche ich nur schütteln und dann kommt das Geld raus. Ne? So, es läuft aber nun mal nicht so für jeden von uns. Manche von uns sind dazu bestimmt, und auch das ist Gnade, ein Leben David zu führen. Alles richtig zu machen, Gott zu suchen, aber nur im Krieg und im Kampf zu sein. So. Ist es nur weniger wert? Nee. Er guckte Salomo an, wie ein Prediger spricht über das Leben. Ein Mann, der alles hatte von Geburt an. Mehr hatte als alle Menschen vor und nach ihm. Ein Mann, zu dem die ganze Welt kam, die Könige. Das wünscht sich doch die große Kirche wahrscheinlich am meisten, oder? Dass die ganzen Könige da und Fürsten der Erde kommen und vor ihnen auf die Knie fallen und sagen, gib mir Weisheit und Erkenntnis. Lass mich deine Schönheit und Macht sehen. Wir wollen vor dir auf die Knie fallen, Sohn. Salomo hatte das. Aber im Prediger kannst du lesen, was zum Anfang und zum Ende sagt. Er sagt so, ich habe mir Zeit genommen und über alles nachgedacht, was ich gesehen habe. Über den, der pflückt, die Früchte pflückt, über den ich selber habe Gärten gebaut und Häuser gebaut. Ich habe den Reichen gesehen und ich habe den Armen gesehen. Ich habe mich mit Wein berauscht und habe Frauen genossen. So, ich hatte alles, was ich will, und im Endeffekt ist alles nichtig, ist alles nichts wert. Ist nicht der Sinn des Lebens. So, das Leben ist ein Hauch, das werden wir noch sehen. So, ich werde nicht allzu sehr wanken. Und nur so kann ich auch ins Gebet gehen, ganz ehrlich, und sagen, wenn ich zu Gott komme mit meiner Menschlichkeit, kann ich nur sagen, solange ich auf dich gucke, weiß ich, auch wenn ich falle, ich werde immer aufstehen und nach Hause kommen. So, weil du mich hältst. So. Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn zertrümmern? Wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer. David schreit aus und sagt so, hey, wie lange wollt ihr denn noch pusten? Ne? Das sind alle Menschen und nur er, so ungefähr. Nur so fühlt er sich hier. Ist ja nicht so, er hat immer Leute auf seiner Seite, aber für ihn fühlt sich sein Leben gerade so an wie, ich bin David und ich bin in meinem Leben und ich muss mein Leben leben. Und alle sind gegen mich. Ne? So, ich kenne das Gefühl. Ne? Manche von euch vielleicht auch. So, und hier sagt er jetzt, und alle sind gegen mich. Wie lange wollt ihr noch alle Sturm gegen einen Mann laufen? Ne? Alle pusten und immer heftiger. So, weil ich bin nur eine überhängende Wand. Ich breche eh von alleine schon zusammen. Ne? Ich bin eine rissige Mauer. Wie lange sollte ich bestehen? So, und jetzt pustet ihr noch und kämpft und so. Ihr habt es doch gar nicht schwer, mich kaputt zu machen. Vers 5. Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustoßen. Sie haben Wohlgefallen an Lüge. Mit ihrem Mund, da segnen sie auch, mit ihrem Herzen fluchen sie. David ist ja eine Situation in seinem Leben, mit seinem Umfeld, mit dem Menschen, wo er niemandem vertrauen kann. Und auch das kenne ich. So, wenn du einfach dich niemandem anvertrauen kannst, weil du einfach niemandem vertraust. So, mit ihrem Mund segnen sie. Ja, alle sind nett zu mir, meine Getreuen, aber im Herzen, da fluchen sie. Was willst du machen, wenn du noch nicht mal deinen nächsten Verwandten trauen kannst, oder deinen Freunden, oder deiner Frau, oder sonst wen? So. Was machst du in einer Situation, wenn du dich wirklich alleine fühlst? So wie David hier. Wenn du weise bist, wendest du dich an Gott und sagst, gut, dann warte ich bei dir ganz still, weil ich weiß, du kennst jedes Herz. So. Wir sind nie allein, und das muss uns wirklich klar sein. Und die nächsten zwei Verse sind nochmal eine Wiederholung mit kleinen Änderungen von Vers 1 und 2. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Ich habe heute in Philipper was gelesen, das lese ich vor, Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst allen Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was was Paulus hier sagt, ist, freu dich. Weil egal wie schlimm der Druck auch ist, so Jesus kommt bald. Es geht zu Ende. Freu dich, auf dich wartet eine Zukunft, eine Hoffnung. So, freu dich darauf. Und bring alle deine Anliegen vor Gott. So, und er wird dich bewahren hier in Frieden. Und ich bin so oft von Gott in eine Situation geschickt, wo ich einfach vom Verstand her keinen Frieden finden kann, weil es für mich einfach unmöglich ist, mir vorzustellen, wie das klappen kann. Ich kämpfe und bin dazu gezwungen, so viele Kämpfe zu kämpfen für andere, wo ich mit meinem Verstand an meine Grenze komme und sage, da gibt es keine Rettung. Da gibt es keinen Weg. Das geht nur bergab. Mein Verstand ist begrenzt, so begrenzt wie ein Hamster. Wir lernen dazu natürlich und wir kriegen Tiefe und Erkenntnis, aber im Endeffekt ist unser Verstand nichts. Du siehst es in der Welt. Die große Wissenschaft, die großen Denker, die Philosophen, die Psychologen, uns denken und denken und bauen ihr Konzept und es funktioniert eine Zeit und dann kommt eine neue Erkenntnis und alles wird verworfen und das Neue ist wichtig. So läuft das ja seit Jahrtausenden, das ist nichts Neues. Der Verstand ist was Gutes und da bin ich dankbar für, dass wir nicht Zombies sind, die nur das tun, was Gott will. Aber ich kann mich nicht auf meinen Verstand stützen, weil mein Verstand kann nur aus Erfahrungen, Erinnerungen greifen. Nur aus dem, was ich schon gehört und gesehen habe, worüber ich schon nachgedacht habe. Da ist nichts Neues in meinem Verstand. Aber wenn ich zu Gott komme, der alles versteht und alles weiß, der über Zeit und Raum ist und schon weiß, was morgen passiert, dann komme ich in Frieden darüber, über die Sachen und über die Menschen, einfach weil ich weiß, Gott kann das handeln. Der guckt über den Berg, da wo ich erst noch hochlaufen muss. Das gibt mir Ruhe und Frieden. Und er, der Verstand, der Frieden, der den Verstand übersteigt, der bewahrt mich in Jesus Christus. Er, und das macht auch der Heilige Geist, weist immer auf Jesus hin, dass da Hoffnung ist und Zuversicht, dass ich errettet bin. Zurück zum Psalm. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Zuerst von ihm kommt meine Rettung, bis von ihm kommt meine Hoffnung. Und das ist es eben. Egal in welcher Situation ich bin nicht nur gerettet. Aber das ist der erste Punkt und ohne das kommt keine Hoffnung. Kennen wir. Und bevor ich versuche, irgendwas zu verstehen, bevor ich versuche, irgendwie tiefer zu gehen, muss ich erstmal Errettung finden in Gott. Ansonsten kann meine Seele nicht ruhig werden und ich habe nichts zu hoffen, sondern nur zu fürchten. Es ist wichtig, dass der Mensch zu Gott kommt, zu seinem Schöpfer und sagt, hier bin ich. Und ich komme so, wie ich bin, weil du mich liebst. Aber der Mensch muss kommen vor seinem Schöpfer in Demut und sagen, du bist Gott und du bleibst Gott, egal was ich mache oder will. Aber wir wissen doch alle, wir sind alle Sünder. Keiner von uns ist besser. Jeder, der in dem Raum ist, ist genauso schlimm. Ob er nur hübsch aussieht oder hässlich. Ob er reich ist oder arm, dumm oder klug. Keiner von uns ist mehr wert als der andere. Wir alle machen die gleichen Fehler und wenn wir sie noch nicht gemacht haben, dann sagt Gott Danke. Weil wir sind zu allem fähig. Von daher dürfen wir alle ohne Ausnahme vor unserem Schöpfer treten und sagen, du bist für uns gestorben. Ich nehme das an. Ansonsten haben wir keine Hoffnung. Und ohne Hoffnung ist in deinem Leben echt ein Problem. Das, was Gott will, ist nicht unser Verstand, sondern unseren Glauben. Wenn du das glaubst, was Gott sagt, dann bist du der größte Narr auf der Welt, wenn du es nicht annimmst. Mach Gott Platz in deinem Leben und werd demütig. So brich deinen Stolz so und komm vor ihn und sage: Herr, ich möchte jetzt von dir hören und ich möchte von dir erfahren und mit dir gehen. Das ist das Einzige, was Gott braucht, um zu sagen: Ja, mein Schatz, und ich komme jetzt in dich und ich nehme Wohnung und jetzt hast du Glück in deinem Leben. Ob du durch schwere Zeiten weitergehst oder durch leichte, aber du hast Hoffnung. Lass mich kämpfen für dich. Auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels. Er ist mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Der, der auf Gott guckt und der, der Gott als Hoffnung setzt und das, was Jesus versprochen hat, dass er uns nach Hause bringen wird und dass dann wirklich alles gut ist und der wird nicht wanken. Und wir können das ausschreien. Jeder wiedergeborene Mensch kann sagen: Ich werde nicht wanken, obwohl ich weiß, dass ich schwach bin, weil ich vertraue auf Gott und ich folge ihm. Es ist so wichtig, dass wir aufhören, uns selber Burgen zu bauen. Was ist eine Burg? Im Krieg, wenn deine Burg eine Festung ist, dann eilst du da so schnell wie möglich hin, wenn das deine Burg ist oder zu deinem Volk halt gehört, zu deinem König, und schließt die Türen und bist sicher. Wie doof ist es, wenn man im Krieg ist, im Kampf und Feinde hat und da steht eine Burg, wo drauf steht: Los, komm rein, Mann! Und du sagst: Na, bin mir nicht sicher. Was, der Feind überrollt dich. Aber Gott ist unsere feste Burg und egal wie stark der Feind auch ist, er ist stärker. Seine Mauern halten Widerstand. Da kann der Feind schnäuben und stauben, wie er will. Die Mauer ist nicht rissig und die Mauer hängt nicht über. Er ist mein Heil. Wir alle sind kaputte Seelen. Wir alle sind kaputt. Da gibt es welche, die kontrollieren das besser als andere, aber wir alle haben Probleme. Unsere Seele ist nicht zufrieden. Guck dir die Menschheit an, ob sie glaubt oder nicht, oder egal an was sie glaubt, die Menschen suchen Heilung. Und viele sind verblendet und suchen das in Geld oder in Macht oder in Namen oder in Hobbys oder sonst irgendwas, in Frauen oder in Drogen oder keine Ahnung. Aber die Seelen schreien nach Heilung und es gibt nur ein Heiland und das ist Jesus. Und ich kann es bezeugen. Wir alle haben Süchte. Manche stinken, manche benebeln uns und andere geben uns nur ein gutes Gefühl. Sie sind nicht hörbar und nicht, riechen nicht, sondern sind im Verborgenen. Die Selbstliebe, der Egoismus, der ständige Neid, das ständige Haben wollen, das ständige Besser sein, das Begehrt fühlen, das sich klug fühlen vor anderen. Obwohl man weiß, dass man dumm ist. Wir alle brauchen Heilung. Und ich bin dankbar, ich habe einen großen Gott erlebt. Und ich weiß, dass er unsere Süchte nimmt und sie verändert, wenn wir es zulassen. Und ich habe die Drogen genommen nochmal, als ich Christ war. Zweimal. Aber als ich sie genommen habe, bin ich nicht zurückgefallen und schwach geworden, sondern ich habe sie genommen und habe gedacht: Das brauche ich nicht mehr. Es bringt mir nichts mehr. Ich habe es weggelegt. Das ist Heilung. Und das kann nur Gott. Da bedarf es keine Veränderung im Gehirn, sondern Veränderung in der Seele. Es bedarf Heilung. Er ist meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Erbe. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schütte euer Herz aus vor ihm. Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet euer Herz aus vor ihm. Ich sage das jetzt, weil es mir so ein Anliegen ist und ich weiß, dass jemand angesprochen fühlt, aber ich muss es sagen und ich will es sagen, weil ich brenne. Wenn ich es mit zu viel Eifer tue, dann tut es mir leid. Entschuldige. Aber wir sind Menschen. Und Gott behandelt uns als Menschen. Wir sind keine Engel. Wir sind nicht Gott. Oder irgendwas anderes, was er vielleicht erschaffen hat. Wir sind Menschen. Wir sind menschlich. Er hat uns Emotionen gegeben und Gefühle. Die hat er erschaffen, also sind sie gut. Er hat Musik gemacht und Töne, Farben. Er hat es gemacht, also ist es gut. Er hat die Natur gemacht und auch die Dinge der Natur, die wir genießen, die uns zum Teil vielleicht berauschen oder uns gesund machen. Das, was er tut, ist gut. Nur sich davon beherrschen zu lassen, von irgendwas, was er Gutes geschaffen hat, ist schlecht. Aber wer das rausschmeißt, was er erschaffen hat, und als schlecht hinstempelt, weil es im Gehirn kitzelt, der ist selber schlecht. Wir sind Menschen und Gott behandelt uns als Menschen und er hat uns jedes erdenkliche Bild gegeben in seinem Wort, was irgendwie darauf hindeutet, dass er die engste Beziehung mit uns haben möchte, eine persönliche Beziehung. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe heraus. Aus Ehrfurcht vielleicht, aber nicht aus Angst. Er hat gesagt, ich bin dein Bruder. Ich habe vor meinem Bruder keine Angst. Außer ich habe Mist gebracht. Ich bin deine Schwester. Ich bin deine Mutter. Vielleicht hat man vor der Mutter Angst. Weiß nicht. Ich bin dein Vater. Ich bin nicht nur dein Vater, ich bin dein Papa. Das hat Jesus selber gesagt. Ich bin dein Hirte. Ich bin dein Freund. Ich bin nicht dein Feind. Und ja, der Mann und die Frau ohne Gott, ohne von neuem geboren zu sein, die müssen Angst haben vor Gott, denn der Zorn Gottes ist auf ihnen. Aber trotzdem, im Zorn Gottes, in seinem Zorn, stand er im Himmel und hat sich erniedrigt zu Menschen und ist ans Kreuz gegangen, um diese Gemeinschaft herzumachen. In seinem Zorn. Denn er ist auch gnädig. Und das sind wir Menschen nicht. Und das ist ein Fehler in der Denkung. Weil selbst in seinem Zorn ist er gnädig und barmherzig. Und er ist noch einen Punkt höher gegangen, die größte Form zwischen zwei Menschen. Er hat gesagt, ich bin dein Ehemann, sei du meine Braut. Eine engere Beziehung gibt es nicht zwischen Menschen. Die ist enger als Mutter und Vater, denn Mutter und Vater wirst du verlassen. Auch mit deiner Frau wirst du ein Leib oder mit deinem Mann. Und ja, manchmal habe ich Angst vor meiner Frau, klar. Wer hat das nicht? Aber ich habe keine Angst vor meiner Frau. Ich suche ihre Nähe und ich mag kuscheln. Ich komme und sage ihr, was in meinem Herzen los ist. Und das hat David erfahren. Und hey, David war noch nicht mal da, als Jesus da war und seine Gnade und seine Barmherzigkeit bewiesen hat, indem er selber als Gott selber zum Menschen wird, in seiner Menschlichkeit. Sondern David hat in der Zeit gelebt, im Gesetz, im alten Bund. Und das ist echt wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und Gott hat kein größeres Bild, das er uns geben kann, das dafür Beweis ist, dass wir, wie er eine Beziehung möchte mit uns. Was findest du als Mensch noch für ein Bild, was ein Mensch Menschen geben kann? Aber der von neuem geboren ist, der steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern der ist frei und da ist Frieden mit Gott. Der ist ein Freund Gottes geworden. Und Gott möchte Freund sein mit uns. Und der Weg ist so, dieses Tor ist so nah. Man muss nur durchgehen. Aber der denkt, er ist zu reich im Kopf oder im Herzen oder im Geldbeutel, der passt da nicht durch. Dickschilde kommen nicht ins Reich Gottes. Jedenfalls nicht Dickschädel in dem Bereich, sondern dass sie vor dem Tor stehen und sagen, ich muss das erstmal alles abwägen und erstmal alles analysieren, um dann zu sagen, sicher, ja, ich gehe mit dir oder nicht. Wir sind verlorene Seelen. Gott möchte, dass niemand in die Hölle kommt und niemand verworfen wird. Deswegen hat er alles getan und bezahlt. Dieses Tor durch diese Eingangstür in dieses neue Leben mit Gott, in diesem Frieden mit Gott so ein, da muss man echt alles ablegen. Und da musst du den Glauben anziehen und da musst du mit Glauben dadurch. Und Gott wird sich erst durch deinen Glauben beweisen. Und dir erst in dein, durch deinen Glaubensschritt sich erklären, so dass du auch verstehst. Niemand kommt zum Glauben oder hört vom Evangelium von Jesus Christus, kommt zu ihnen und versteht ihn erst und dann nimmt er an. Das ist wie ein Abwägen. Naja, ist mir das wirklich wert? Ich meine, gut nachzudenken ist schon wichtig, klar, aber Gott hat mir das Evangelium erst erklärt. Da habe ich mich schon angekehrt. Ich kam zu ihm und habe gesagt, hey, ich verstehe absolut gar nicht. Du bist am Kreuz gestorben. Ich habe keinen Plan vom Lamm schlachten. Aber ich wusste, ich bin Sünder. Ich habe so viel Mist gemacht, so das kann man gar nicht wegradieren. Und ich kenne mein Herz. Ich weiß, da kommt noch mehr dazu. Ich kann mich nicht beherrschen in bestimmten Momenten oder bei besonderen Menschen. Ne? Da plaut sich raus. Aber ist egal. Für Gott ist das total egal. Weil er sagt, komm trotzdem zu mir. Und er verändert einen und man wird ruhig. Man hat Frieden. Und man hat Gnade auch für seinen Nächsten. Für jeden dummen Trottel, der da kommt und dich beleidigt. Das ist ein Frieden, der den Verstand übersteigt. Ein Frieden, der die Seele übersteigt und mein Herz. Er ist lebensverändernd. Aber man muss die Entscheidung treffen. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder, ein Trug, die Herrensöhne. Auf der Waage steigen sie empor und sind allesamt leichter als ein Hauch. Da muss ich an Predige denken. Ne? Weil er sitzt da und er schreibt als alter Mann, Salomo, der hat sein Leben gelebt, so viel erfahren und durfte so viel erleben. Der konnte wirklich alles bis ins höchste Extrem ausnutzen und auskosten und testen. Ihm stand wirklich alles offen. Ja, der braucht nicht auf Glück hoffen, der hat einfach alles. Aber der Mann kam am Ende seines Lebens, hat er sein Buch geschrieben, seinem Prediger, und hat gesagt es ist alles nichts wert. Warum? Weil er vor Jesus gelebt hat, in der alten Zeit, im Alten Testament, in der Zeit des Gesetzes. David hat vor 2 Tagen mal so gemeint, ich lese jetzt mehr im Neuen Testament, und ich merke dass es voll einengt. Also man hat viel weniger Möglichkeiten als im Alten Testament. Und das stimmt auf eine Weise. Weil im Alten Testament hat es nur das Gesetz und du hast versucht, dich daran zu halten. Hast dein Opfer gemacht, hast deine Feiertage vielleicht gemacht oder so. Ne? Bist zum Tempel gegangen, hast vielleicht deine Gebete gemacht und so. Und vielleicht hast du auch Gott mehr gesucht als andere. Oder hast Lieder geschrieben, so wie König David. Du selber konntest weiter du selber sein in deinem Glauben. Du hattest deine Träume, deine Pläne, deine Visionen. Sind Türen aufgegangen, musst nicht beten oder nachdenken, gehe ich durch oder nicht. Du bist einfach durchgegangen, wenn du Lust drauf hattest. Und wenn nicht, bist du weitergegangen, deinen alten Weg. Alles war mit Gott entspannt. Ja. Aber durch Jesus ist der Weg schmal geworden. Sehr schmal sogar. Ja. Ist es jetzt mehr Segen oder mehr Fluch, mit Jesus zu gehen? Ja. Ist die Frage. Und auf der einen Seite ist es ein Fluch, weil auch wir haben diesen Fluch zu tragen. Täglich zu sterben und selbst zu verleugnen. Das ist ein Fluch. Aber auf der anderen Seite haben wir auch viel mehr als die Leute im Alten Testament. Weil wir haben seinen Weg und seinen Plan und seinen Willen. Und wir haben Frucht. Das, was Salomo, denke ich, klar geworden ist, als er alt war, und sein Leben so überschaut hat und ein bisschen von seiner Weisheit weitergeben wollte an die nächste Generation, war halt, habe ich vergessen? Das ist auch geil. Nochmal, das ganze Leben hier ist sinnlos und nichtig. Alles, was wir uns hier bauen und erschaffen und erleben, ist egal. Beim Endeffekt bleibt es alles hier. Und jetzt im neuen Bund mit Jesus ist es nicht mehr nichtig. Alles, was ich hier schaffe, das bleibt für die Ewigkeit. Und es wird klar, der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Grund des Lebens? Der Prediger hatte alles, was man sich wünschen kann auf Erden, und er hat gesagt, das ist alles nichtig. Sogar die Weisheit und die Erkenntnisse. Ist nichtig. Ist ein Haschen nach Wind, ist nur ein Hauch. So einen großen Namen zu haben und Eindruck zu machen, ist nur ein Hauch. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Wir sind auch noch nicht im Sinn des Lebens. Bei wir, der Mensch, wurde aus Garten Eden rausgeschmissen, aus der Gemeinschaft mit Gott. Und seitdem sind wir in diesem Fluch. Und auch wir sind jetzt noch in dem Fluch, auch wenn wir von neuem geboren sind. Wir sind Jesus nur verschwommen. Wir glauben, wir hören von ihm, wir sehen ihn immer ein bisschen stückweise. Aber trotzdem müssen wir auf Hoffnung hinleben. Auf etwas, das wir nicht sehen und nicht wissen können. Wir hoffen nur und glauben ihm, dass es stimmt, was er sagt. Weil wir noch nicht zu Hause sind. Wir sind nicht zurück in Eden. Wir sind nicht zurück in dieser persönlichen Gemeinschaft live mit Gott. Deswegen gibt es keinen Sinn im Leben. Das ist der Fluch der Sünde. Vielleicht bin ich falsch, aber ich habe heute den ganzen Tag darüber nachgedacht. Und für mich sehe ich das wie Salomo. Es gibt keinen Sinn im Leben. Der einzigste Sinn, den es wirklich gibt, warum wir leben, ist, wieder zum Leben zu kommen. Und zwar in der Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit. Das ist, wofür ich gemacht bin. Und da ist Sinn. Und da ist dann auch Sinn, schöne Musik zu machen. Sinn, Dinge zu bauen. Sinn, sich zu investieren und zu machen. Schätze zu sammeln. Dort macht es Sinn. Warum? Weil da alles in Ordnung ist und richtig ist. Du kannst hier deine Frau nehmen und deine Kinder und alles. Und dein Traumleben von deinem kleinen Fernsehvorstellung, ein Job, ein Kind, eine Frau, ein Haus, ein Auto, ja, das ist der Sinn des Lebens, ne? Das ist eine Fälschung, da ist kein Sinn drin, das ist nichtig. Ich habe eine Frau, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich habe Kinder, ich habe einen Job, der mir echt gefällt, der auch Sinn macht. Aber das ist nicht der Sinn meines Lebens, weil es bringt mir nichts ein. Es ist eine Gnade und es ist ein Geschenk, aber es ist kein erfüllender Sinn des Lebens. Das gehört zum Leben dazu und ich genieße es und ich tue es so gut, wie es geht. Aber der Sinn des Lebens ist endlich zu Gott zu kommen wieder. Weil da gibt es keine Sünde mehr und da ist wirklich Heil. Deswegen sollen wir auch auf ihn gucken und rennen. Als ob wir die Ersten sind, weil alles vorbeizischt, wenn wir uns konzentrieren auf das Ziel. Weil alles nichtig ist, es ist nur ein Hauch. Sogar ob reich oder arm, sagt David, es ist weniger als ein Hauch. Die Waage geht so und Gott packt alle Menschen drauf, die Zeit, die wir hier leben, auch von Gott entfernt noch und es ist, die Waage geht pupp. Das Leben hier ist wie Helium. Es ist so leicht, dass es die Luft nicht halten kann. Deswegen sollen wir auch nicht bauen hier für uns, sondern bauen für das, was ewig kommt. David hat das erkannt in der Zeit vor Jesus. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Wir werden uns hier auf Erden niemals reich fühlen. Die Erkenntnis habe ich gemacht und viele andere. Und selbst wenn du das Größte erreichen kannst, was ein Mensch hier auf der Erde erreichen kann. Ich weiß nicht, ob es das ist, Präsident zu sein in Amerika, keine Ahnung. Aber für mich ist es ein gutes Beispiel. Du siehst Trump und der hat echt alles, was ein Mensch sich wünscht, noch viel mehr. Aber er hat nicht genug. Jetzt ist er Präsident. Und irgendwann ist die Zeit vorbei. Was gibt es denn Größeres zu erreichen als Mensch? Er wird Größeres suchen, auch wenn er es nicht findet. Warum? Weil der Mensch nicht reich sein kann. Und wenn du mehr Geld bekommst, dann wirst du mehr Geld ausgeben und trotzdem genauso arm sein wie vorher. Und du siehst es auch mit den kleinen Dingen, ne? Mit dem ganzen technischen Spielzeug. Du kaufst dir irgendein Spielzeug und denkst, dann ist mein Leben bereichert, weil ich habe mehr Möglichkeiten. Aber im Endeffekt klaut es dir noch mehr von dem Leben, weil du nur auf dieses scheiß Teil guckst. Und die Menschen im Umfeld total vergisst. Und ich weiß nicht, wie oft es bei mir schon passiert ist, dass meine Kinder zu mir kommen und irgendwas sagen. Hey Papa. Und ich gucke nur auf meinen Monitor. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich von ihnen verpasst habe, weil ich sie ausgeblendet habe und nicht in der Realität war. Sondern in meiner Welt, in meiner Spaßwelt, Unterhaltungswelt. Ich kenne Leute, die sitzen hier und den ganzen Tag und die haben am Ende des Tages überhaupt keine Ahnung, wer überhaupt hier drin war. So, weil sie nur in ihrer Welt waren, in ihrer Unterhaltung. Ich kenne Menschen, die im Gottesdienst sitzen und nach dem Gottesdienst rausgehen und hätten so viele Möglichkeiten gehabt, Menschen zu erreichen und Frucht zu bringen, aber sie haben es verpasst, weil sie nur auf ihr Dings gucken. Ja. So, wir verpassen das Leben. Wir werden niemals reich sein. Deswegen sagt Jesus, das ist kein Reichtum, das ist einfach nur Fraß für die Motten und für die Würmer und für die Räuber. So. Wir sollen uns Schätze sammeln, wir sollen aufwachen, sagt er. Wir sollen aufstehen und mutig sein und Reichtum sammeln für die Himmel, für die Ewigkeit. Wir werden alle durchs Feuer gehen, hat Jesus gesagt. Und wir sammeln uns hier Holz und für Stroh und Steine, auch Gold und Silber und Edelsteine. Und dann kommen wir hoch und wir kommen nicht mehr ins Gericht für Verdammnis oder Himmel, sondern wir kommen ins Feuergericht, weil unseren Dreck will Gott in seiner Ewigkeit nicht haben. Wenn ich hier umziehe, dann muss meine Frau damit leben, dass ich meinen ganzen Krempel von damals noch mitnehme. Ne? So, aber Gott mag meinen Krempel nicht. So, er hat seine Vorstellung, wie die Wohnung aussieht, in der er mit mir wohnt. So, ja. Und da will er nicht meine alten Platten haben oder meine Zeichensammlung oder was auch immer. So, ne? So,
was hast du gesagt?
Ja, genau, aber so steht er da. Nee, aber er steht nicht so da, sondern wir gehen einfach durch ein Tor und das Tor wird brennen. Da gehen wir durch und ist der ganze alte Schrott weg. Und es bleibt das da, was wirklich gut ist, was wirklich Ehre bringt, was wirklich passt zur Ewigkeit. Und das sind diese kostbaren Steine und dieses kostbare Metall. Hey, und um das rauszuholen aus der Erde, muss ich in meinem Leben echt tief buddeln und dreckig sein und manchmal das Licht nicht sehen, aber sie sind da. So, und ich nehme sie mir mit. Der Weg ist hart und der Weg ist schmal mit Jesus Christus. Aber er ist voller wahren Reichtum und ohne Christus gibt es kein Reichtum. Und viele sind, sagt er, so, die durchs Feuer gehen und die nichts haben. Die kommen in den Himmel und sehen aus wie gerade durchs Feuer gegangen. Für mich bedeutet das nicht, wie ein, obwohl ich es mir gerne so vorstelle, wie ein abgebrannter Streichholz, ne, so Kopf nach unten hängt, alles schwarz, so, noch ein bisschen Rauch aus den Haaren, so, sondern du bist zu Hause, es ist nachts und Jesus sagt, der Räuber kommt nachts, dann wenn du nicht drauf wartest. Ne, und auf einmal brennt deine Bude und du wirst wach wegen diesen Qualmen. So, und du schaffst es gerade mal rauszurennen und dein Leben zu retten, dich selber. Ne. Wenn du Glück hast, hast du eine Hose an. Wenn du Pech hast, in dem Moment ist dir das so egal, weil du willst nicht sterben. Also rennst du so schnell wie du kannst. Und wenn du Nacktschlafer bist, willkommen. Ich nicht. So. Aber das wird dein Problem sein auf der Straße, wenn die Leute kommen und sehen. Ne? So, das ist wie durchs Feuer kommen. Du hast nichts mitgebracht, außer dich. Aber das ist mehr wert, so viel wert, dass Jesus selber zum Mensch wird und ans Kreuz für dich stirbt, weil er dich liebt und mit der Gemeinschaft haben will. Und so intime Gemeinschaft, intimer geht's nicht. Den Bund der Ehe. Ein Versprechen, auf ewig treu zu sein und mit dir eins zu sein. Ein größeres Versprechen kann Menschen nicht geben und Gott auch den Menschen nicht. Es gibt nichts Höheres als das. Ewig sich die Treue zu schwören. Und Gott ist treu. Und da wir unseren ganzen alten Krempel und die Altbelastung nicht mitnehmen, die verbrennt, sind doch wir treu. So. Gott baut für uns gerade. Freu dich, aber lauf den Lauf so gut wie es geht und nicht einfach nur irgendwie. So. Und viele von denen, die sich bekehren und Jesus annehmen, und das sind viele, die werden nicht durchs Feuer gehen. Weil sie hier unten sich selbst leben und sich selbst verwirklichen und sie werden fallen. Und sie kommen an den Ort, wo Gott nicht sein wird, und zwar ewig. Und daneben wird, ist es nicht gut. Deswegen ist es unsere Aufgabe, hart zu sein und klar zu sein, aber auch in Barmherzigkeit und in Liebe. Manchmal ist es nur zu beten und zu schweigen. Manchmal ist es laut zu sein und klar zu sein, auch wenn man weiß, dass es dem anderen nicht gefällt. Aber wir sind füreinander verpflichtet. Einander aufzupassen und uns zu tragen. Wir sind Menschen. Und ich kenne so einen Kopfdenker, die nur mit dem Kopf entscheiden und mit dem Kopf leben, Aber ihr Herz vergessen, das sind Leute, die Gott nicht gefallen. Wir sind Menschen. Und Paulus kommt und er sagt, weine mit den Weinenden. Der übermenschlich ist in der Gemeinde Gottes, der kommt zu den Weinenden und sagt, du kannst dich freuen, auch in der Trübsal. Guck mal, hier lest du mal aus Jakobus 1 vor. Okay? Es wird alles gut, du musst nur auf Gott vertrauen und auf ihn hoffen. Das ist aber nicht menschlich. Manchmal ist es vielleicht das Richtige, wenn man vom Geist geleitet wird, okay? Aber im Grunde sind wir Menschen, die zusammenkommen und wenn da jemand ist, der weint, dann darf ich menschlich sein und darf mitweinen und soll mitweinen. Freue ich mit den Freunden. Und wenn jemand sich freut an Gott oder an was auch immer, dann darf ich mich auch freuen. Dann muss ich nicht da halten, innehalten und sagen, ja, warum dürfen die so viel Spaß haben oder Witze erzählen oder das und das? Haben die keine Angst vor Gott oder was? Ich darf mich freuen mit denen, der sich freut. Und ich soll weinen mit denen, der weint. Warum? Weil ich weiß, wie ich mich fühle. Gott hat uns als Menschen erschaffen und als Menschen wird uns behalten. Und dafür bin ich ihm echt dankbar. Jeder von uns ist anders. Jeder von uns ist besonders und jeder von uns ist gut gemacht. Und ich bin dankbar, dass ich weiß, dass Gott mich auf jeden Fall akzeptiert, so wie ich bin. Und er hat mich viel besser gemacht jetzt in den letzten Jahren mit ihm. Aber er hat mich damals genauso akzeptiert. Es gibt kein Verstehen im Reich Gottes, es gibt ein Annehmen oder ein Lassen. Nur ein Hauch sind die Menschenkinder, ein Trug, die Herrn Söhne auf der Waage steigen sie empor, sind allesamt leichter als ein Hauch. Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut, setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht dran. Eines hat Gott geredet, und zweierlei ist, was ich gehört habe. Die Macht. Dass die Macht bei Gott steht, bei dir, o Herr, steht aber auch die Gnade. Davids Erkenntnis. Gott ist mächtig zu allem und es hat die Allmacht und es gibt niemanden, der mehr Macht hat als er. Also ist auch das Weiseste, was du machen kannst, zu ihm zu rennen. Ja. Aber außerhalb von dieser Macht ist aber auch seine Gnade. Und das unterscheidet den Menschen von Gott. Weil wir Menschen bekommen und wir geben Gesetze. Und dann wird der Mensch nach unseren Gesetzen gerichtet. So läuft es in der Welt. Du hast Schuld, du bezahlst. Du baust Kacke, du badest es aus. Aber bei Gott läuft es anders. Gott hat seine Gesetze, aber er hat auch Gnade. Und er guckt dich an und er sagt, du hast Schuld, ich bezahle. Du hast missgebaut, aber du kannst wieder aufstehen, renn weiter, als ob nichts war, guck nicht nach hinten, vergiss, was da war. Gott führt uns hier als Schüler. Das war vorher nicht so. Vorher warst du ein Mensch, der entscheiden konnte, was du machen willst und wer du sein willst. Mit Jesus Christus sind wir eine neue Schöpfung, nicht mehr von der Welt und wir sind Jünger geworden. Wir sind Schüler geworden und ein Schüler lernt und macht Fehler. Ein Schüler hat Prüfungen, die haben wir auch. Ein Schüler wird eine bestimmte Sache gelehrt, ob er will oder nicht, weil der Lehrer sagt, das ist wichtig und das ist dran. Ob es dich gerade tangiert oder nicht, ist Gott total egal, weil du bist sein Schüler. Wir sind Jünger Jesu. Aber er unterrichtet uns mit Gnade. Eines hat Gott geredet, zweierlei ist, was ich gehört habe. Dass die Macht bei Gott steht, und bei dir, o Herr, steht aber auch die Gnade. Denn du vergiltst einen jeden nach seinem Tun. Was ist das Tun? Wie gesagt, David war ein Mörder. Ein Dieb. Ein Lügner. Ein Gesetzesübertreter. Ein Ehebrecher. Hat sogar gemordet, damit er die Frau poppen kann. Er hat sich Gott anvertraut. Das war sein Tun. Er hat auf Gott gehofft. Er hat sich in seine Gnade komplett reingelegt und er hat wahr gehorsam in Gott geredet. Er hat sein Leben ausgerichtet nach der Ewigkeit. So. Wenn du das tust, wenn du auf Jesus guckst und ihn suchst und sagst so, hey, ich möchte mit dir gehen und ich möchte, dass mein Leben in Ordnung kommt und meine Seele heil wird. Ich möchte an einem Ort in der Ewigkeit kommen, weil ich weiß, ich werde bald sterben. Aber ich möchte dann an einen Ort kommen, wo es mir gut geht und wo Licht ist und Liebe. Wo dieses Böse und all das Selbstsüchtige nicht mehr ist, sondern das an dem Ort gelandet wird, wo Gott nicht mehr ist. Ja. Aber ich möchte mich entscheiden für die Ewigkeit mit dir. Weil du bist Liebe und treu und gerecht. So jemand, der außerhalb von sich was tut, was Gutes. So. Ja. Wenn du das tust, hast du alles getan, was du als Mensch machen kannst. Sag Gott. Weil mehr kann ich nicht tun. Mehr ist mir nicht möglich, mehr ist mir nicht gegeben, denn ich habe keine Gnade. Vielleicht schaffe ich es ab und zu gnädig zu sein, aber ich habe keine Gnade. Ich habe keine Liebe, nicht die Liebe, die Gott hat für uns. Vielleicht verwandelt er mich mehr und mehr zur Liebe und ich entscheide immer mehr aus Liebe heraus, aber das kommt nicht aus mir. So. Und ich bin kein Licht. Ich bin nur Licht, weil er in mir wohnt. Mich benutzt. So. Ja, ich bitte dich, dass du unsere Wege in deine Hand nimmst und dass du auf uns aufpasst. Ja, es sind viele, die verloren gehen. Aber ich werde nicht aufgeben zu kämpfen für die Seelen, so wie du nicht aufgibst, für die Seelen zu kämpfen. Ja, es geht um alles. Ja, und die Welt hat mich damals angesehen wie Dreck und mich behandelt wie Dreck und aber du nicht. Also in dir geht es um die Menschen und nicht um das Äußere. So. Dir geht es um die Rettung der Seelen, um die Gemeinschaft mit uns, als um unsere Schwachheiten und Dummheiten. So. Und du bist fähig, uns besser zu machen und gut zu machen. Ja, ich bin nur ein Typ, der ständig auf die Fresse fällt. Der es immer übertreibt, im Guten oder im Schlechten. So. Und der sich schlecht bremsen kann von sich aus. Weil ich alles haben will. Weil ich nicht nachdenke, weil ich einfach losstürze oft. Und ich danke, dass du mitten in meinem Leben bist und dass du mich oft stoppst und mich kontrollierst, mir Dinge erklärst, dass du ja, auf mich aufpasst, wie es kein anderer Mensch kann. Ja, durch dich weiß ich, dass alles gut wird. Ich bitte dich, dass du für jeden segnest mit deiner Gnade. Durchbrichst durch Stolz und Hochmut. Die hat nichts mit Heiligkeit zu tun, mit Demut. Weil wir wollen einfach glauben, was du sagst und annehmen, was du sagst, weil eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Und ich weiß, dass du dich dann noch offenbarst. Und du hast uns schon angenommen. Laut Gesetz. Das Gesetz hast du geschrieben, diesen neuen Bund. So bitte, vergib uns. Hör nicht auf. Und ich liebe diesen schmalen Weg, ja, und der macht wirklich Sinn. Und der ist schwer, aber der ist sicher. Da bist immer du, wo ich mich bergen kann. Bei dir ist Macht, und auch so viel Gnade. Du bist ein wunderbarer Gott. Und ich freue mich auf die Ewigkeit mit dir. Amen.